Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara und melde mich aus Wien. In Rosenheim sitzt der Tobias Ruf vom Chiemgau 24. Ich grüße dich herzlich, lieber Tobias.
Hallo, bonjour, grüßt euch miteinander.
Ich will nicht groß drum herum reden, sondern ich will gleich damit einsteigen, dass Emma Eicher Michaela Schifrin bis zuletzt in diesem Winter herausfordert. Dass Emma Eicher plötzlich in einem Riesenslalom vor Michaela Schifrin landet und mehr Punkte macht als die Amerikanerin. Leider waren es dann nur 5 Punkte. Leider, sage ich fast schon. Ich ertappe mich dabei, dass ich Bock habe auf dieses Duell. Sie hat auch das beste Slalom-Ergebnis ihrer Karriere mit dem 2. Platz, ist die erste Verfolgerin von der Michaela Schifrin. Lass die beim Saisonfinale die Abfahrt gewinnen oder von mir als 2. werden und es ist nochmal wirklich, wirklich Pfeffer drin. Du merkst, ich bin gehypt. Wie musst du dich dann erst fühlen, hey?
Ah, ich weiß es nicht. Ich schiebe den Hype noch so ein bisschen weg. Also 140 Punkte. Mhm. Wenn sie es trifft, wenn es gut läuft. Sie hat in Kvitfjell, wo die Speedrennen sind, schon mal gewonnen.
Okay. Mhm.
Kann sie also. ja, also da kann das natürlich jetzt eine Dynamik annehmen, die ich nicht mehr auf dem Zettel hatte. Aber bei Emma Eicher wundert mich gar nichts mehr. Mhm. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also es ist unglaublich, wie sie das dann immer, wenn man meint, so ah, jetzt ist ihr vielleicht ein bisschen zu viel alles, hat man ja gedacht, dass es in Val di Fassa diese letzten 2 Rennen, die so schlecht gelaufen sind und man dann gedacht hat, so ja, jetzt geht auch ihr so langsam die Energie aus, jetzt kommen die Zweifel. Und dann haut sie diesen Riesenslalom raus und dann legt diesen Slalom hinterher. Die hat ja keine Trainingstage im Slalom und so. Das ist ja, da bereiten sich ja andere präzise drauf vor. Und die fährt einfach runter. Und ja, also ich schließe bei Emma Eicher nichts aus. Es sind trotzdem noch 140 Punkte. Es müsste wirklich in der Konstellation alles zusammenlaufen. Aber was absolut nicht ausgeschlossen ist, dass wir einfach einen Showdown dann erleben am letzten Tag. Also dieser Saison, was ja für den Skisport sensationell ist, dass wir überhaupt noch diese Konstellation haben. Bei den Herren ist das Ding längst durch. Es wird jetzt keiner vom Hocker fallen, wenn wir verkünden, dass Marco Odermatt der Sieger des Gesamtweltcups ist. Aber ja, ich sehe gerade, bei den Frauen ist sogar der Riesenslalom das letzte Rennen.
Mhm, genau, ja.
Also die geile Dramaturgie wäre, wenn es sich im Slalom entscheiden würde und Schifrin, die bis auf einen alles gewonnen hat in dem Weltcup, da nicht gewinnen würde. So. Aber ja, wer weiß, Emma Eicher fehlt nur noch ein Podestplatz im Riesenslalom, im Ski Alpin. Und auch das wäre natürlich die große Geschichte. Aber ja, also ich bin dahingehend gehypt, dass sie so weit gekommen ist in der Saison. Also das habe ich ihr so nicht zugetraut und das freut mich mega. Habe es ja letzte Woche auch gebremst und habe gesagt, Leute, 22, immer langsam und sie macht in meinem Tempo nicht mit. Das tut sie hier seit 4, 5 Jahren nicht, weil ich auch immer gezweifelt hatte, macht es denn Sinn, alles zu fahren? Es gab auch Gründe dafür, das anzuzweifeln. Aber egal, was ich hier sage, sie oder was viele andere auch sagen, ich bin ja, habe das ja nicht exklusiv, das ist ihr alles egal. Sie will Skifahren, sie kann extrem gut Skifahren. Und wenn wir mal ehrlich sind und das Thema Gesamtweltcup wirklich genau nehmen, dann ist sie die beste Skifahrerin in dieser Saison. Mhm. Weil Michaela Schifrin ist keine Abfahrt gefahren und hat 8 Punkte im Super-G geholt. Michaela Schifrin sagt es selber, dass Emma eigentlich in diesem Grundverständnis her in dieser Saison die beste Skifahrerin der Welt ist. Das ist natürlich klassischer Schifrin-Move, aber das ist nicht, um jemandem zu gefallen, sondern Michaela Schifrin meint das in so einem Moment dann auch ernst, wenn sie das sagt. Und damit hat sie ja vollkommen recht. Und es ist für den Skisport eine gute Entwicklung, auch bei den Frauen, dass es nicht reicht, zwei Disziplinen zu fahren, sondern dass du für den Gesamtweltcup dann am Ende des Tages mindestens 3 Disziplinen brauchst. Wird sich wahrscheinlich schon noch für Schifrin diesmal ausgehen, aber es könnte das letzte Mal gewesen sein.
Ich habe gerade nachgeschaut, wann es eigentlich mal so war, dass es vielleicht sogar im letzten Rennen entschieden worden ist. Ich habe jetzt die Saison 2015 gefunden, wo Anna Fenninger im letzten Rennen den Riesenslalom gewonnen hat und damit Tina Maase abgefangen hat. Nagelt es mich nicht darauf fest, dass das so ist, aber eben, also wenn man es auch neben meinem Kopf hat, gell, dann ist es ja doch ein Zeitalter her, würde ich meinen. Wir beschäftigen uns ja doch recht intensiv mit dem Ganzen. Ja, ich würde es mir wirklich wünschen, einfach weil ich auch finde, dass, ja, dass du nur durch diese Geschichte auch Ende März nochmal wirklich, wirklich viele Leute begeistern kannst vom Skiweltcup. Und es wäre echt cool, wenn es da bis zum letzten Rennen zumindest die theoretische Möglichkeit gibt. Ja? Bis zum letzten Tor quasi kannst du ja immer noch einfädeln. Wir haben das gesehen, Ausfälle im Slalom beim letzten Tor. Ich glaube, der Clément Noël war es mal, dem das passiert ist vor ein paar Jahren. Ja, also ich finde es herrlich und ich habe mir ja vorgenommen, auch legendäre Emma Eicher-Zitate hier immer wieder zu geben, wenn sie mir auffallen. Sie wurde im ORF gefragt, ich glaube zu einem kleinen Hackler oder einem Fehler, jedenfalls zu einer gewissen Passage im Rennen, wurde sie gefragt, was ihr da so durch den Kopf geht bei dieser Passage, und sie sagt, naja, ehrlich gesagt, nichts. Und ich bin auch sehr froh, dass es so ist. Herrlich. Super. Bei ihr ist die Freude auch wieder zurück. Also sie, ja, es ist ein Traum. Sie ist großartig und ja, ich wünsche es mir wirklich, dass es spannend bleibt bis zum Schluss. Ja,
ja, sie wurde ja auch im ORF gefragt, mit welchem Ergebnis sie zufrieden wäre. Hat sie gesagt, nee, die Frage mag ich nicht.
Also ja, hat sie okay, gelacht. Das habe ich verpasst. Ja, ich habe davon gelesen. Ja.
Und dann, ja, aber Ergebnisse und so sind schon wichtig und so. Und dann sagt sie was, ja, wenn sie gut skifährt, dann kommen die Ergebnisse ja irgendwie von selber.
Ja.
Das ist ihr das Wichtigste. Sie muss mit sich selber zufrieden sein und dann hat sie es nimmer selber in der Hand. Und dann schauen wir, was bei rumkommt. Also auch diese Konstellation, die wir jetzt haben. Ja, es kämpft ja jetzt nicht Schifrin gegen Brignone oder gegen Gutberami, gegen Gotcha, weißt du, so alte Hasen, die mit allen Wassern, mit allen Skiwassern gewaschen sind. Nicht zu wörtlich nehmen, ihr wisst, wie ich es meine. Sondern hier ist einfach ein Generationenduell im Gange. Und das bringt noch mal was rein, aber die mögen sich total. Hat man auch gesehen, jetzt vor dem Weltcup in Ore, da ist sie mit Camille Rast Schifrin angereist und hat die Emma Eicher noch in einem Insta-Post getaggt, so hey, wir sind schon auf dem Weg, wo bist du, Emma? Und Emma saß irgendwo so eingelullt auf der Couch und hat einen Tee getrunken, hat gesagt, ja.
Eben, und ich hab mir schon Sorgen gemacht, ist die leicht krank? Kommt die gar nicht mit nach Ore oder was? Aber na, nix. fährt ihr am besten Riesensalom und ihr am besten Slalom?
Lala. Gesagt, ja, ich komme schon auch noch vorbei, ja, keine Sorge. Und ja, sie hat vorbeigeschaut und wie sie vorbeigeschaut hat. Also aus deutscher Sicht natürlich eine Granate. Also Deutschland wird vor dem Fernseher sitzen. Und du merkst jetzt auch, wie plötzlich diese Rennen im Öffentlich-Rechtlichen immer relevanter werden. Mhm. Also man zeigt jetzt diese Rennen, steht und fällt halt oft dann auch mit den Protagonisten. Und sie ist so eine Protagonistin, wie sie im Bilderbuch steht, weil sie auch anders ist. Und ja, die Leute haben Bock und die Leute sind dabei und ja, wir werden noch viele Jahre Spaß mit ihr haben. Also das ist ja jetzt schon ein absoluter Zugewinn in dieser Saison, und was das Finale noch für uns bereithält, ich schließe in diesem Sport ja gar nichts aus. Das kann durchlaufen, dass es irgendwie, sie scheidet in der Abfahrt aus, wird Achte im Super-G, dann gewinnt Schifrin den Slalom, dann ist der Deckel drauf, alles okay, wunderbar. Aber das kann noch eine Dramatik annehmen, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben. Also heben wir es uns für nächste Woche, für die nächste Folge dann auf. Ich glaube mir, ohne es vorher mit dir abgesprochen zu haben, aber es macht keinen Sinn, wenn da das Finale am Mittwoch ist, dass wir uns da am Montag sprechen, dann kommt die Folge halt ein bisschen später. Aber ja, da wird man noch das ein oder andere zu berichten haben.
Ja, Emma Eicher war noch nie einstellig in einem Riesenslalom und jetzt fährt sie da auf Platz 4 am Samstag in Aure. Es war schon sehr cool anzusehen. Ich bin auch deswegen vielleicht so gut gelaunt, weil eben, wenn ich da auf die Siegerin blicke, rot-weiß-rot aufleuchtet. Julia Scheib hat dieses Rennen gewonnen, diesen Riesenslalom. Und nicht nur das, das war auch gleichbedeutend damit, dass sie die Kristallkugel im Riesenslalom-Weltcup eben sich gesichert hat. Sie hat gewonnen vor Paula Molzan und Alice Robinson ist auch wieder zurück auf dem Podest. Ja, Julia Scheib hat dann eben ja von diesem Ausfall von Camille Rast profitiert. Die Camille war Halbzeitführende und ist eben da relativ früh dann schon im Lauf ausgeschieden. Schade, dass so endet, finde ich. Aber ja, es hat ja auch die Julia Scheib getroffen in der Saison sicher einmal. Na, ich glaube zweimal ist sie eben ausgeschieden, auch im Riesenslalom. Jetzt hat es halt die Rast getroffen, würde ich meinen. Ja, das ist eben so und deswegen finde ich auch wohlverdient diese Kugel für Julia Scheib. Also zuerst ja dieses Duell mit Alice Robinson in der ersten Saisonhälfte, würde ich meinen. Dann mit Camille Rast. Ja gut, bei Olympia ist eine Federica Brignone wirklich auferstanden, würde ich meinen, und hat dort Gold geholt. Julia Scheib da leer ausgegangen und das merkt man bis heute. Also die hat da jetzt auch nochmal in einem ORF-Interview gesagt, dass sie das nach wie vor sehr ärgert, dass sie da eben keine Medaille geholt hat. Obwohl sie, also nach dem Kugelgewinn, eben dann nochmal gesagt, das schmerzt noch immer, das ist keine Wiedergutmachung, das ist trotzdem quasi so ein bisschen ein naja, Schandfleck ist jetzt das komplett falsche Wort, aber eben ein Ärgernis für sie, finde ich ja gut. Hat dann auch eben davon gesprochen, ja, in 4 Jahren ist das jetzt mein absolutes Ziel, in 4 Jahren eben eine Medaille zu holen. Aber wer weiß, was dahin passiert und ich weiß, dass passieren wird, dass es da auch mal schlechter laufen wird bis dorthin in dieser Zeit bis zu den nächsten Spielen. Ich hoffe, sie kann drüber lachen oder sie nimmt es ein bisschen lockerer, wenn sie dann diesen Becher kriegt, vielleicht den Becher dann auch mal im Sommer befüllt mit, keine Ahnung, mit einem Pina Colada und was schlürft oder mit einem südsteirischen Spritzer, ja. Oder auch mit einem Sodawasser, sehr gerne, auch alkoholfrei. ich habe einen wirklich großen Respekt vor der Leistung. Ertappt mich dabei, wie ich mich auch wirklich mit ihr mitfreue, ein bisschen, weil eben sie ein bisschen kennenlernen oder zumindest ihre Saison begleiten durfte, auch journalistisch. Und macht schon sehr Freude. Und weil du das eben vorher auch gesagt hast, Emma Eicher ist ein bisschen anders als die anderen. Und ich würde das eben bei, das mir hat dann auch wirklich gleich die Julia Scheib auch eingefallen, die nämlich auch ein bisschen anders ist. Und wie sie da sich im Zielraum von Aurich gefreut hat nach der Zieleinfahrt, das war wieder das. Das finde ich dann so cool bei so zurückhaltenden Sportlerinnen und Sportlern, wenn die mal dann richtig Emotionen zeigen, wenn es das dann mal erwischt, wenn es aus ihnen raussprudelt, das gefällt mir umso mehr. Da, ich finde den Jannik Sinner auch so, wenn der mal selten aber doch wirklich positive Emotionen zeigt, dann finde ich das auch, dann hat das noch viel mehr Gewicht und das war jetzt bei der Julia Scheib im Ziel da auch so, wie sie die Faust geballt hat einmal und so richtig Gas geben hat. Für kurze Zeit, aber doch erkennbar. Ja, also fand ich sehr, sehr cool, hat mir sehr gefallen. Magst du noch was zu Julia Scheib sagen oder zu dem Podium, zu Scheib, Molzan, Robinson, irgendwas, ja, also, was dir bei diesem Rennen noch aufgefallen ist?
Ich meine, ich verstehe dieses Thema mit Olympia, kann ich natürlich inhaltlich nachvollziehen, aber Wenn sie sich jetzt mal überlegt, was sie für eine Saison gefahren ist, also bitteschön. Die fängt an in Sölden. Das ist ja auch eine Kunst. Ich meine, Sölden ist echt lange her, Leute. Damals dachten wir, boah, und die Robinson und hier und da und das wird heiß und ja, sie hat sich das so klar als Nummer eins im Endeffekt etabliert. Die stand mit einem Podium vor dieser Saison, einen dritten Platz ist sie in die Saison gegangen. Jetzt stehen fünf erste Plätze, zwei zweite Plätze. Das ist, wenn man die Kategorie Aufsteigerin des Jahres zu Rate ziehen am Ende in unserem Saisonrückblick, da ist sie eine der ganz heißen Kandidatinnen. Also das kommt im Endeffekt so sogar noch überraschender als die Entwicklung von Emma Eicher. Weil Emma Eicher hatte unmissverständlich klar gemacht, wohin da die Reise geht. Und das war bei Julia Scheib, trotz allen Talentes, das sie immer wieder hat aufblitzen lassen. Aber das war anhand der Vorleistungen und Ergebnisse never ever zu erwarten. Und es steht ja da Pola Molzer nebendran am Podium. Die hat noch kein Weltcup gewonnen, noch kein Weltcuprennen gewonnen. Und Pola Molzer ist eine absolute Weltklassefahrerin. Also da sieht man mal, was braucht es denn, um überhaupt mal ein Rennen zu gewinnen in dieser Konkurrenz. Und sie hat fünf gewonnen. Medaille hin oder her. Es ist ein Tag bei Olympia. Ein besonderer Tag. Aber diese Schleife von Sölden bis Ore, wo sie es klar gemacht hat und jetzt dann Lillehammer, da wird in Hafjell werden die Technikwettbewerbe gefahren. Diese Schleife, sie kann ja die Geschichte extrem rund machen, traue ich ihr total zu, dass sie in Sölden den ersten Sieg holt und in Hafjell mit diesem letzten Rennen dann den Weltcup abschließt. Und sorry, also ich weiß nicht, ob man, wäre mal interessant, was hätte, wenn man ihr das hingelegt hätte vor der Saison. Liebe Julia Scheib, du gewinnst eine Bronzemedaille bei Olympia und fährst sonst so zwei, dreimal vielleicht aufs Podium im Weltcup. Oder liebe Julia Scheib, du gewinnst fünf Weltcuprennen. Gewinnst diese Kugel oder vielleicht sechs Weltcuprennen? Bei Olympia reicht es nicht ganz. Was hättest du denn vorher genommen? Also, klar können wir beide jetzt nicht seriös beantworten, aber ich würde es jetzt aus rein objektiver Sicht sagen: Die Erfolge, die sie seit Sölden bis heute erzielt hat, sind viel höher einzuschätzen als ein guter Tag in Cortina d'Ampezzo. Meine Meinung.
Ja, guter Punkt. Und mir ist der Gedanke auch bis jetzt nicht gekommen. Jetzt kommt er mir. Es redet jetzt auch keiner mehr davon, dass ja eine Lara Gutberami verletzt ausgefallen ist, dass ja eine Federica Brignone, gut, ich habe sie vorhin erwähnt, aber wenn die fit gewesen wäre, was wäre dann gewesen? Ich denke eben trotzdem, spricht man davon einem wirklich wohlverdienten Disziplinensieg. Eben fünf Siege sind nämlich schon,
Es
fünf
ist eine
Siege sind schon
Ansage, mein Freund. Ja.
eine Menge, ja. Ich bin sehr gespannt drauf, freue mich drauf, ihren Weg weiter zu begleiten. Sie hat jetzt ganz klar gesagt, dass sie im kommenden Winter jeden einzelnen Super-G fahren will, dass sie da jetzt auch noch quasi das Hauptaugenmerk noch ins Frühlingstraining darauf legt, dass sie sich da in der zweiten Disziplin etabliert und festigt, ja, weil sie damit noch ganz und gar nicht zufrieden ist und weil sie selber eben sagt, sie merkt, dass da noch so viel drin wäre im Super-G. Also sie traut sich das zu. Schauen wir, wohin es geht. Ich freue mich einfach auf jeden Fall auch drauf, wenn sie da im Super-G öfter mitfährt. Ja.
Ja, und wie würde denn die Bilanz der österreichischen Damen ohne Julia Scheib aussehen? Also,
Ja.
das darf man halt auch nicht vergessen. So wie Emma Eicher und Kira Weidle-Winkelmann, die deutschen Damen und eigentlich den deutschen Skiverband tragen. Klar, mit Lena Dürr noch, Linus Strasser, punktuell auch mal. Aber so ist es ja bei Julia Scheib mit den österreichischen Damen. Und zwar reden wir hier von einem ganz anderen Skiverband, als es der deutsche Skiverband ist. Also was die Kaderbreite und Stärke angeht, hat Österreich ganz andere Möglichkeiten. Und sie hat dieses Ding getragen. Ich sehe es ja jetzt bei dir oder bei Gernot, bei anderen Österreichern, was ihr jetzt hier, unser Vincent Griechmeier, wenn der aufhört, was ist dann los? Also, da wird, ich habe neulich Bilder vom Staatsbegräbnis von Kim Jong-il gesehen, wo ganz Nordkorea weint. Ja, also das nimmt ja in der Theorie, wenn der Vincent Griechmeier aufhört, dann ist es ja so, oh, der große Heiland ist weg. So. Und das darf man halt auch nicht unterschätzen. Und so alt ist sie nicht. Und sie bringt nicht die Vielzahl an Erfolgen mit, sondern dass sie dieses österreichische Damenteam hier in großen Teilen schon auch mitgetragen hat. Und die Bilanz, wie gesagt, würde anders aussehen. Und deswegen absolut überragende Saison. Für mich eine der Gewinnerin, wenn nicht sogar die Gewinnerin. Das machen wir dann aber in 2, 3 Wochen, wenn wir unsere Awardshow machen, aber da steht sie ganz oben mit auf der Liste. Also richtig gut und ja, die hat noch Bock und da geht's richtig. Dann werden sie auch auf Super, sagt Super G, hey, let's go. Super, finde ich gut.
Ja, und was du angesprochen hast, eben, dass sie bei allen unterschiedlichen Bedingungen auch wirklich on top war, eben bei diesen Gletscherrennen in Sölden, am Flachhang in Mont Tremblant, ersten ausgefallen, zweiten aber gewonnen. Eben, also da hat sie auch immer, da hat einfach alles passt. Sensationell und cool, dass die Kugel an sie geht. Wenn wir auf den Sonntag schauen, Michaela Schifrin hat diesen Slalom gewonnen, eben vor Emma Eicher. Wendy Holdener ist Dritte geworden, zurück am Podest. Auch da Memes gesehen in Social Media. Everyone liked that, dass sie wieder zurück am Podest ist. Michaela Schifrin tut das, was, ja, ich würde schon sagen, auch von ihr quasi gefühlt verlangt wird. Sie gewinnt in der Disziplin, die sie dominiert. Hey, so super, das ist dieses Ergebnis von Emma Eicher eben. Also, wenn man in die Details schaut, die Schifrin nimmt der Eicher in beiden Läufen jeweils eine halbe Sekunde ab. Hat da die zweitbeste Laufzeit bei doch auch weichen Bedingungen. Laufbestzeit an Martina Dubowska. Super. aber eben, du musst auch mal erste Verfolgerin werden. Das hat die Emma Eicher geschafft. Ja.
Ja, Schifrin ist unglaublich im Slalom. Ja, braucht man jetzt hier nicht groß drüber reden, aber das ist der Goldstandard und die könnte, glaube ich, noch 5, 6, 7 Jahre, wenn die nur sagt, sie fährt nur Slalom. Die anderen sind so weit weg. Klar geht's punktuell mal aus und eine Kamil Rast war eine wirkliche Contenderin, aber wenn man es in Summe sieht, ist das sowas von krass und dass sie auch nicht ausfällt. Slalom ist doch so anfällig, wenn du auf so hohem Niveau fährst und da erwischt es jeden und jede, nur diese Frau nicht. Und das wird dann am Ende, wird es wahrscheinlich eine große Kugel werden, aber die setzt sich zusammen aus dieser kleinen Kugel. Weil da holt sie halt ihre Punkte. Das ist ja, wenn man jetzt hier 1286 Punkte. Ja, im Riesenslalom ist sie Vierte, da hat sie fast 400 Punkte geholt. Ohne das würde es nicht gehen. Aber 880 Punkte im Slalom, das ist so eine Ansage. Und sie wäre, wenn sie nur Slalom gefahren wäre, wäre sie auf Platz 3 im Gesamtweltcup. Weil dann wäre die Emma Eicher die Nummer 1 und die Kamil Rast die Nummer 2. Und aktuell steht Gotcha auf 4. Ja, dann würde Schifrin im Endeffekt vor die Gotcha rutschen, die 853 Punkte hat. Und das ist dann wirklich eine Ansage, wenn du mit nur einer Disziplin Dritte im Gesamtweltcup werden würdest.
Herrliche Rechenspiele, sowas gefällt mir. Und ich setze es gleich noch fort, weil mir natürlich eingefallen ist, ihr unfassbar schwerer Fehler im Riesenslalom. Sie ist auf Bestzeitkurs gelegen im ersten Durchgang
Ja,
und hat dann
ja,
einen
ja,
Steher
ja.
gehabt. Ich sehe da gerade die 45. Zeit in dem letzten Sektor hat sie da gefahren. Zum Vergleich, Emma Eicher ist da 2 Sekunden schneller gewesen in diesem einen Sektor, in dem letzten Sektor, nämlich im Zielhang, im ersten Durchgang. Also Hetti Wari gibt es natürlich nicht, aber sie hat da 2 Sekunden verloren einfach auf die Spitze und ist trotzdem auf Platz 5 gefahren. Die ist auch im Riesenslalom, also so gut wie sie in diesem ersten Durchgang hat sie mir noch nie gefallen in diesem Winter. Ich habe ja große Töne gespuckt und gesagt, Sie wird alle Technikrennen quasi gewinnen und alles in Grund und Boden fahren. Im Slalom hat sie das gemacht. Im Riesenslalom fehlt sie noch, aber das, was ich da in Aure gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen.
Ja, das muss man bei der ganzen Rechnerei jetzt auch in Richtung Saisonfinale schon auch mit einkalkulieren, gell? Die ist voll da. Die ist topfit, die ist unfassbar schnell, die kann diese Bedingungen. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn die da einen 200er macht in den beiden Technikrennen. Super-G wird sie dann, denke ich, auch fahren. Und dann hat sich das Thema selbst von schnell von selbst erledigt. So rum. Genau. Jetzt hat die auch einen Hackler drin, siehst du? Der hat auch 2 Sekunden gekostet.
So wie sie, ja. Hat die Truppe, hat um 900stel das Podest verpasst. Das hat sie ein bisschen gewurmt und geärgert und eben das, ich glaube, das habe ich schon in dieser Saison öfter gesagt, aber eben so weit ist die Katte-Truppe gekommen, dass sie sich eben ärgert über ein verpasstes Podium sie hätte vor einem Jahr in Aure gewonnen, diesen Slalom. Vor einem Jahr hätte ich trotzdem gesagt, mit einem 4. Platz wäre sie zum OF kommen und hätte gesagt, hey, super, cool, ich bin Vierte. Das ist jetzt nicht mehr und das ist auch gut so. Sie konzentriert sich ja voll auf diese Disziplin, ist da voll in der Top-Startgruppe drin, ist ein voll etabliertes Mitglied und ja, hat Bock auf mehr und ja, ist nicht zufrieden, wenn sie da zum Beispiel 1500stel fehlen auf Emma Eicher und Platz 2. Da analysiert sie, wo habe ich das verloren und warum ist die Schifrin so weit weg und das muss weniger werden. Das gefällt mir, die Herangehensweise.
Ja, könnte so ein bisschen den Lena Dürr-Weg gehen, die ja auch viele Jahre so ein bisschen im Mittelfeld, oberem Mittelfeld, so ein bisschen unscheinbar mitgeschwommen ist und irgendwann mal so diesen, hat sie gesagt, jetzt wirklich Slalom voller Fokus. Und ich lege da jetzt alles rein und dann ist es sich aufgegangen mit Podestplätzen und gewonnen hat sie auch mal und Olympiamedaillen extrem nah dran, kennen wir alles. Also es sind so leichte Lena Dürr-Vibes, die ich da verspüre. Und genau richtig, was soll sie jetzt, wenn sie alles diversifiziert, ne, bleibt da dran. Und wenn sich das aufgeht in der einen Disziplin, bist du voll dabei, ist doch genau richtig.
Sehr gut. Ich bin fertig mit meinen Notizen zum Weltcup-Wochenende in Aure. Hast du noch was oder schauen wir nach Courchevel?
Machen wir Courchevel, ja.
Gerne. Ja, genau. Das sollte eh recht schnell erledigt sein, weil es nur ein Rennen gegeben hat.
Als schneller als geplant.
Ja, ja. Es gab dann, wenn man den Schnee dann bekommt, braucht man ihn nicht. Es war dann zu viel Neuschnee, deswegen Samstag und Sonntag kein Rennen möglich, aber am Freitag eine, wie ich ja finde, sehr coole Abfahrt. Also diese Strecke ist ja schon ziemlich lässig, auch mit 1,47 die Siegerzeit, ordentliches Stück auch noch Mitte März. Und Vincent Griechmeier hat diese Abfahrt gewonnen. Zum ersten Mal seit 3 Jahren gibt es wieder einen österreichischen Abfahrtsieg bei den Männern. Und die Erleichterung, vor allem im ORF, ist unfassbar groß, kommt mir vor. Beim ÖSV ist sie sicher auch sehr groß, die Erleichterung. Ich sehe das recht locker. Aber ich würde jetzt gern mit dir, Tobias, so eine kleine Liste zusammenstellen an Dingen, eine Liste an Dingen, die der ÖSV dem Vincent Griechmeier anbieten sollte, damit er sich vielleicht noch überlegt, doch noch weiterzumachen. Also ich hätte mir da einmal überlegt, sie könnten ihm ja einen Privatkoch anbieten, einen Privatchauffeur, einen Lebensvorrat an Gmundner Milch. Ich glaub, das war mal sein Kopfsponsor. Von mir aus ein neues Handy, ein, was gibt's alles? Ein Netflix-Abo, eine Longines-Uhr. Das ist ja, das wäre dann so klassisches Fußballergeschenk. Ich lese gerade so ein Liverpool-Buch und die Spieler haben dem Jürgen Klopp eine schöne Uhr zum Abschied geschenkt. Das ist so, ich glaube, das ist so der Klassiker unter Fußballern, so eine unfassbar teure, gar nicht mal so schöne Uhr weiterzuschenken. Aber es wird sich ja anbieten mit Longines, ist ja auch groß im Weltcup. Fällt dir sonst irgendwas ein? Wie kann man den Vincent Griechmeier überreden, dass er noch weitermacht? Er ist sich nicht ganz sicher.
Der Eurovision Song Contest ist ja wieder in Österreich, gell?
Ja, ja.
Vielleicht, ja, so, dass er da, wenn er Bock auf Singen hat, dass er da auftreten
Für Österreich
darf.
sind.
Ja, mein.
Das ist so
Also,
ziemlich das absolute Gegenteil von dem, was Vinzenz Grießmeier mag, ja. Das
ja,
ist
gut,
herrlich.
aber wer weiß,
Ja,
vielleicht
schon.
stecken da irgendwelche verbotenen
Stimmt.
Instinkte drin, ja,
Ja.
die wir bisher nicht wissen und dass man ihm sagt, und man hat ja nichts zu verlieren, weil den Eurovision Song Contest winnst ja nicht zweimal in Folge. Das
Ja,
heißt, da
stimmt.
kann Österreich ganz frei aufspielen und sagen, so, jetzt kommt mal eine andere Performance,
Ja.
gell? Und dann überlegen wir uns noch einen coolen Künstlernamen für ihn. Und dann, ja, dass man da
Sagt
vielleicht,
man. Ja.
ja, oder Fußball-WM, Österreich endlich wieder mit dabei, dann nehmen wir halt einen vierten Torwart mit. Vinzenz
Ja.
Grießmeier. Ja, hat er das in seiner, ja, oder keine Ahnung, Außenspieler, einer, der nochmal Tempo macht, so für die letzten, ja,
Voll.
oder wenn du wegverteidigen musst, ich meine, die Abfahrer, das sind ja solche Ochsen, dass du sagst,
Stimmt.
wir müssen hinten dicht machen,
Der
ja,
Staubsauger
der
vor der
Staubsauger, so,
Abwehrkette.
und dann fährt Vinzenz Grießmeier mit zu einer Fußball-WM. Also da
Exzellent.
muss Österreich ins Risiko gehen. So, es wird diskutiert, wie es mit dem Ernst-Happel-Stadion in Wien weitergeht. Großes Thema in Österreich.
Ja.
So, dann muss es vielleicht, wenn man ihnen sagt, okay, 2, 3 Jahre und dann wird es das die Vinzenz Grießmeier-Arena. Also Lukas, mit deiner Milch und so
Ja,
weiter, ja, eine
herrlich.
Netflix-Abo, weiß ich
Ja.
nicht. Also das ist mir zu dünn, das gefallen mir, oft ist der Blick von außen, setzt ja neue Impulse. Also musst wahrscheinlich du selber auch zugeben, das sind meine Ideen,
Ja.
kreativer
Oh
und
ja, oh
doch
ja.
auch
Ja.
reizvoller für Vinzenz Grießmeier.
Ich nehme den Ball auf, aber ich würde sagen, Vincent, wenn du jetzt aufhörst, dann benennen wir das Ernst-Happel-Stadion um in Vinzenz-Grießmeier-Stadion. Wenn nicht, dann bleibt alles beim Alten. Und ich glaube, so könntest du ihn noch am ehesten
Ach so, weil
kriegen.
er das
Ja,
nicht will, oder? Ja,
genau. Ja,
genau. Ah, okay. Jetzt, ah, okay, du ziehst es von der anderen Seite ab. Er hat keinen
genau.
Bock auf das alles. Und
Ja.
Bundespräsident von der Bellen droht ihm persönlich, Herr Griechmeier,
Ja.
wenn Sie aufhören, müssen Sie für Österreich beim Eurovision Song Contest singen
Ja,
und das
ja.
Ernst-Happel-Stadion wird in Vinzenz Grießmeier Arena umbenannt.
Per Dekret vom
Per
Bundespräsidenten, genau,
Dekret.
ja.
So schaut's aus. Ja,
Ja, super,
okay.
ja.
Gut, gut.
Na, wenn wir kurz wieder zu den Fakten zurückkommen, sagt der Vinzenz Grießmeier selber, also vor der Saison war es für ihn klar, das ist die letzte. Und jetzt dürfte er sich eben unsicher sein. Also er überlegt sich schon, weil sonst würde er ja nicht so herumtun. Also er sagt, es hängt von ein paar gewissen Dingen ab. Und wenn du ihn dann danach fragst, geht er nicht ins Detail. Ja, aber ja, also so viel wissen wir, dass er quasi, also da so viel hat er preisgegeben. Eigentlich hätte es das sein sollen. Und jetzt reizt es ihn scheinbar doch noch. Ja, vor allem wird der Reiz vielleicht größer, wenn er sieht, dass er einen Giovanni Franzoni, der Zweiter wird, einen Marco Odermatt, der Dritter wird und alle anderen eben schlagen kann auf so einer Strecke, auf so einer Piste in Courchevel. Ja, das war schon richtig cool, diese Fahrt mit anzusehen. Ich habe mal rausgeschrieben, 20 Siege hat er jetzt, der Vinzenz Grießmeier, 10 in Abfahrt, 10 in Super-G, von dem her, sowas taugt man, wenn es so wholesome, glaube ich, sagt man, das ist im Einklang, 10-10. Aber 7 von den 20 hat er im Monat März herausgefahren. Das ist mir irgendwie schon aufgefallen, dass der irrsinniger Spezialist ist für diese, auch für Saisonfinals. Da hat er, glaube ich, schon zweimal gewonnen bei Saisonfinals. Das ist ja jetzt noch nicht das Finale gewesen. Aber eben 7 von 20 im März ist dann schon ein Orga-Ausreißer, also mehr als ein Drittel hinten raus. Ja. Und zum Rennen selber, ja, es hat da eine Schlüsselstelle gegeben, die irgendwie kaputt geworden ist durch Bearbeiten von der Pistenmaschine. Sie dürften einen Blödsinn gemacht haben und deswegen war diese eine Kurve, wo es auch weggehangen ist, das Gelände quasi nach links weggehangen, die hat den Läufern dann doch Probleme bereitet und ich glaube, also der Läufer vorm Griechmeier ist, glaube, ja, es war der Alex Simonet, der ist dort gestürzt, ist dort auch ins Netz geflogen und dann war ja diese kuriose Situation, dass da ein einziger Italiener Nein, Blödsinn, ein einziger Franzose, ich glaube französischer Trainer, haben sie im ORF gesagt, ich weiß nicht, ob er Trainer war wirklich, aber da ist dann ein Mensch mit Schaufel gestanden und hat da bei dieser Stelle beim Netz Schnee hingeschaufelt und platt zu drücken versucht. Ich habe da schon wieder ein bisschen Bauchweh gekriegt, weil das irgendwie dann schon nach einer Notlösung ausgeschaut hat und man hat dem jedenfalls gefühlt waren das 10 Minuten, hat man dem zugeschaut im World Feed quasi, wie der da schaufelt. Hätte man auch gedacht, naja, kann da nicht noch wer kommen, dass das schneller geht, aber okay. Und der war eben, der Monet Crash war eben direkt vor Vincent Griechmeier. Griechmeier war eigentlich schon ready, hat sie dann nochmal den Helm am Start abgenommen. War ja ganz cool. Du siehst die ja immer nur mit Helm, mit Brille. Du siehst die ja kaum mit Gesicht. Und da hast quasi den Griechmeier mit seinen schönen grauen Haaren. Ich darf das sagen, weil ich auch immer öfter mittlerweile auf meine grauen Haare angesprochen werde. Hat man dem quasi ins Gesicht schauen können. Wurde der gefilmt da beim Start. Das war schon cool. Ja, nochmal intime Einblicke, würde ich meinen auch. Und dass der das dann so locker schafft mit dieser Pause eben. Wahrscheinlich waren es eh nur 5 und nicht 10 Minuten. Dass er dann da die Bestzeit fährt und da ist keiner mehr rankommen dann. Also war schon sehr cool, war schon herausragend. Und generell, also wenn man nur dieses eine Rennen hernimmt, 3 Österreicher unter den Top 6, wir haben mit Raphael Haaser auf Platz 5, mit Daniel Hemetsberger auf Platz 6, schon, das, also so gut hat es in einem Speedrennen, gut, in der Abfahrt wirklich noch schon lange nicht mehr ausgeschaut und hey, vielleicht ist ja doch nicht alles. Auch nicht alles so schlecht, wie es ausschaut. Aber ja.
Also wenn Sie das mal konstant genau. Replizieren würden, dann müssten wir jetzt hier auch nicht den Volkstrauertag ausrufen, wenn Griechmeier aufhört. Aber sie tun es halt nicht. Und das ist das Problem. Ja.
Genau. So ist es. Wir müssen der Vollständigkeit halber hier herzlich Marco Odermatt zum Gewinn des Gesamtweltcups gratulieren. Wir ziehen unsere Hüte. Es ist endlich offiziell. Es ist ein großartiger Sportler. Einer, der aber in der Reihe dieser Erfolge, die er feiert, demütig bleibt. Einer, der uns in diesem Winter, das möchte ich schon sagen, seine Emotionen dargelegt hat, wie er das in den vorangegangenen Saisonen irgendwie nicht so, gefühlt nicht so gemacht hat. Odermatt ist und bleibt sympathisch. Es ist ein cooler Typ, dem man das irgendwie alles vergönnt, was er da gewinnt. Also ich sage das so allgemein, ich tue es zumindest. Ich glaube aber, es geht vielen so. Bravo. Er hat jetzt erneut die Abfahrtskugel. Er hat die Super-G-Kugel gewonnen und die große im Gesamtweltcup. Und ich würde meinen, die Paradedisziplin. Der Riesenslalom, ja, der ist noch offen, da ist noch ein Rennen und da ist noch ein Brasilianer, der ihm gefährlich werden könnte. Ich sehe gerade, Loic Meyer hat theoretisch auch noch rechnerische Chancen auf diese Kugel, aber jetzt kann er sich voll und ganz quasi auf diesen Riesenslalom in Hafiel konzentrieren. Und ja, ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Ich rechne damit, dass er das heimbringt, diesen Vorsprung. Und dann wieder mit 4 Kugeln aus dieser Saison rausgeht, das ist schon ein Wahnsinn. Weil mittlerweile, ich kann mich erinnern, wie wir angefangen haben mit unserem Podcast, war ja schon so einer, der könnte schon mal stark werden. Aber ja,
du hast es gesagt damals.
Ja,
wir saßen bei dir in der Küche in Wien. Ich erinnere mich und hast gesagt, da war Junioren-WM und da hast du gleich ganz nach oben gegriffen auch und gesagt, dem traue ich alles zu. Ich sage, das geht ja gut los hier in diesem Podcast, ja. Wenn er jetzt schon mit solchen Geschichten anfängt. Na, da hatte ich das Gefühl nicht getäuscht und auch diese Vorleistungen, die er und dieses Talent, das er natürlich ganz offensichtlich hatte, das rüber zu transportieren. Und zwar so schnell und so konstant und so gut. Oder Matt ist gerade ein Thema, das einem irgendwie immer so geht. Wir sind gerade dabei, eine absolute Legende des Sports, einer der größten aller Zeiten, live zu sehen. Und das vergisst man dann so im Alltag immer. Und wenn es in 10 Jahren irgendwelche anderen Leute sich über Ski Alpin unterhalten, dann werden die sagen, oh, die Odermatt-Zeit, die Odermatt-Ära, das muss ja der Wahnsinn gewesen sein. Oder wenn wir vor 10 Jahren hier diese Sendung gemacht hätten, dann wären das die Hirscher-Dimensionen gewesen. Und das sieht man dann in der Retrospektive natürlich immer anders. Aber wir sind alle Zeitzeugen, klingt natürlich sehr hochgegriffen, aber mei, wir alle lieben diesen Sport, sonst würden wir die Sendung nicht machen, sonst würdet ihr nicht zuhören. Und dann sind wir Zeitzeugen eines Mannes, der Woche für Woche seit Jahren Geschichte schreibt. Und jetzt kommen ja auch die Bilder raus, wie viele Gesamtweltcups, wer hat wie viele gewonnen in der Historie dieses Sports. Also wenn der nicht die Lust verliert und gesund bleibt, dann schiebt er sich da auf Platz 1. Weil es ist ja jetzt auch nichts in Sicht, wo man ernsthaft so drüber nachdenkt, ah, da bringt sich jemand in Position, der ihm gefährlich werden kann und könnte. Und ja. Auch das mit den Emotionen finde ich gut, dass er natürlich auch so eine persönliche Entwicklung. Oh, jetzt geht die Bohrmaschine wieder los. Dieses Arschloch. Heute Morgen um 8 Uhr. Ich hoffe, ihr hört es nicht so
Nein,
laut,
man
wie
hört
ich
gar
höre.
nichts.
Ja, gut. 8 Uhr ging es los. 8 Uhr eine Minute. Du darfst vor 8 sowas nicht machen. Und 8 Uhr eine Minute heute hat der losgelegt. Gut.
Man muss wissen, der Tobias ist um 8:01 ein Mensch, den man besser noch in Ruhe lassen sollte.
Ja, nee. Und gerade mit einer Bohrmaschine kommen um 8:01. Das ist so, okay. Ich finde diese Persönlichkeitsweiterentwicklung natürlich auch super, dass wir das auch live miterleben können. Das kann man ja sonst eigentlich, das macht jeder Sportler mit und jeder Sportler durch. Und es fällt aber bei fast allen Sportlern nicht auf, weil die nicht Woche für Woche auf der Big Stage auftauchen. Weil sie nicht jede Woche gewinnen, auf dem Podium stehen und im Mittelpunkt des Interesses stehen. Und bei ihnen kriegen wir es halt sportlich und menschlich mit und das ist cool. Macht Spaß.
Absolut, ja. Den wird man auch noch in den kommenden Jahren bestaunen können, ja. So viel ist sicher. Ich hab auch zu Courchevel nicht mehr viel mehr. Mir ist noch das Giovanni Franzoni im Ohr geblieben, wie er einfach auch im OF schon selber zugeben hat. Also eigentlich bin ich mit dem Kopf ja schon wirklich im Urlaub. Es fühlt sich auch schon an nach Urlaub. Es ist schon voll warm. Wir stehen da quasi im T-Shirt im Ziel. Oben am Start ist es auch extrem warm. Dann fahren wir halt noch so ein Rennen. Dafür, dass der so mit dem Kopf ganz woanders ist, fehlen dem 900. auf dem Sieg. Cool. Das war natürlich auch einer der Aufsteiger der Saison, auch da greifen wir vielleicht schon vor auf unsere Awardshow. Aber ja, genau. Und so fühlt sich's einfach auch schon an. Ja, natürlich. Jetzt sind auch schon viele Entscheidungen gefallen, was so Gesamtwertungen auch betrifft. Wir müssen uns da jetzt schon, ja, diese Rennen, die es eben gibt, noch raussuchen. Aber ja, bei den Frauen haben wir ja die ganz große Geschichte, die noch für Spannung sorgt beim Weltcupfinale. Das gefällt mir gut. Ich würde zum Felix der Woche kommen, Tobias.
Also wir müssen jetzt mal diese Pantyro-Geschichte schon noch aufklären.
Ja, und das ist mein Felix der Woche.
Ja, okay,
ja,
gut. Dann,
ja.
Der Panther, aber dann machen wir, weil wir ja mit dem Felix der Woche immer aufhören, noch kurz die News aus Österreich, dass der Damencheftrainer nicht weitermacht. Roland Assinger macht schlussstreitbare Person, kann man glaube ich so direkt auch sagen, weil auch einige Athletinnen da deutliche Worte gefunden hatten, Thema Führungsstil, Thema Umgang mit Menschen, Thema Umgang mit Frauen, habe ich zwischen den Zeilen oder vielleicht war es auch in den Zeilen tatsächlich auch immer wieder rausgehört. Ja, jetzt ist diese Geschichte zu Ende und ja, hat doch Spuren hinterlassen. Also kriegt man ja nicht so oft mit, das, was so mit den Coaches und in dem Innenleben eines Teams. So ein Livio Magoni war schon immer einer, der so streitbarer war. Ja, aber sonst fällt mir ehrlich gesagt nicht so viel ein. Und so ein Magoni war auch immer so ein bisschen so ein Eigenbrötler, der so sein eigenes Ding. Ich habe mein Vlhova-Projekt und das mache ich jetzt. So. Aber er war ja Teil eines Systems, eines Verbandes hat sich, finde ich, relativ lange gehalten für das, was alles an Unruhe im Hintergrund da war. Und jetzt geht das zu Ende. Und ich weiß nicht, ob da jetzt alle österreichischen Damen in Tränen ausbrechen und den Trauerzug anführen. Ich glaube es nicht. Kann es aber nicht sagen, weil ich da nicht drinnen stecke, aber fand es schon sehr auffällig.
Auch da kenne ich keine Details und ich meine, das braucht man jetzt auch nicht quasi die Liste an Läuferinnen durchgehen und zu sagen, die ist im Team Roland Assinger oder eben nicht. Es gab auf jeden Fall wirklich eine ungute Stimmung. Also es dürfte einfach ungut gewesen sein. Das haben wir von Tamara Tippler gehört, das haben wir von einer Stefanie Venier gehört, das haben wir auch von einer zurückgetretenen Chiara Meyer gehört. Die haben sich alle auch namentlich in der Öffentlichkeit gemeldet und gesagt, dass dieser Führungsstil, dieser Umgangston ein unguter ist, nicht mehr zeitgemäß ist zum Teil. Roland Assinger, du hast es gesagt, hat sich dann eben gehalten, hat das muss man schon so sagen, ja, vom Verband einfach das Vertrauen ausgesprochen bekommen, das ganze Team auch in diese Olympiasaison zu führen. Wurden da quasi, wie soll ich sagen, es kam dort quasi so zu Workshops, ja, also man hat sich da wirklich zusammengesetzt und quasi das alles, was da ausgesprochen und unausgesprochen war, moderiert bekommen und ist eben so in die neue Saison gegangen. Und ja, jetzt laut Aussendung, es gab, Roland Assinger ist ein Angebot vorgelegen auf Verlängerung um 2 weitere Jahre, 2 weitere Jahre dieses Amt auszuführen und er hat sich dagegen entschieden. So ist das kommuniziert worden heute, am Montag nehmen wir auf, heute Mittag ist das rausgegangen und es wurde aber angedeutet in dieser Aussendung auch, dass es durchaus vorstellbar ist, dass Roland Assinger dem Verband erhalten bleibt in der einen oder anderen Rolle, aber eben nicht mehr als Selbstverantwortlicher für das Frauenteam, sondern vielleicht findet sich eine Rolle. So ist man jetzt mal verblieben und da wird es Gespräche geben. Genau, ja. Das ist der Roland Assinger. Ich habe dann noch eine andere News, nämlich oder eine Empfehlung, die Recherche der Süddeutschen Zeitung zu lesen, die nämlich herausgefunden hat, dass Johann Eliasch Probleme bekommt bei seiner angestrebten Wiederwahl zum FIS-Präsidenten, weil du musst, damit du da kandidieren kannst, von einem nationalen Verband nominiert werden. Und grundsätzlich saß er quasi auf dem Ticket von Großbritannien. Und Großbritannien hat aber kurzerhand eine andere Person jetzt nominiert und schickt eine andere Person ins Rennen. Und jetzt muss er quasi drauf schauen und hoffen, dass die Schweden ihn dann noch jetzt nominieren. Ich habe keine Ahnung, null Ahnung über die politischen Verflechtungen im schwedischen Skiverband aktuell, wie schwer das jetzt für ihn ist, ob er da von Schweden nominiert wird oder nicht, ob es dann vielleicht eine Möglichkeit gibt, außertürlich als Sitting President nochmal kandidieren zu können oder nicht. Jedenfalls hat mich das doch sehr erstaunt, ja, diese Meldung, war in der Süddeutschen Zeitung, die ja da immer ein sehr gutes Auge auf das Ganze hat.
Ja, aber kann das irgendein Verband sein? Also,
ach so, dann, du meinst?
Ja, dann ist es halt die niederländischen Antillen,
Bahamas. St. Vincent and the Grenadines.
Ja, genau. Ja, Logo. Ja. St. Johann and the Grenadiers. Das Geld macht es möglich.
Sollte ja kein Problem sein, meinst du? Naja, schauen wir mal. Es ist eine Pflichtübung, würde man meinen, aber ja, hoffentlich hat er da gerade kurzzeitig zumindest Problemchen. Genau, ja.
Armer Johann Eliasch.
Ja, ja. Genau. Und ich wollte noch kurz die Junioren-WM auch erwähnen, die jetzt in Narvik über die Bühne gegangen ist. Einfach, jetzt habe ich kurz vor der Aufnahme auch drauf geschaut, 4-mal Gold für Frankreich hat es da gegeben, finde ich recht interessant. 2 Goldene für die Anna Trocker, die aus Italien, die wir auch schon aus dem Weltcup ein bisschen kennen, da noch quasi, ja, hat sie da noch schwer getan, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Österreichs Bilanz, 3 Medaillen und zwar 1 silberne und 2 bronzene. Die Schweiz, Nur ein bisschen besser. Einmal Gold, einmal Silber, einmal Bronze. Giuliano Fuchs ist Slalom Juniorenweltmeister geworden. Und Deutschland, ja, tut mir leid, Tobias, leider gar nichts im Gegensatz zum Vorjahr. Das war ja vor einem Jahr, oder? War das mit den zwei Goldenen? Gell? Ja. Diesmal nichts, aber ja. Weißt du, wir wissen das ja alle. Kann was heißen, muss nichts heißen. Die Namen, die man da so sieht, die Weltmeisterinnen und Weltmeister bei Junioren-WMs. Ja, vielleicht sehen vielleicht, wir die in ein paar Jahren.
Ja, und vielleicht haben wir nächste Woche den Gesamtweltcup-Sieg und dann frage ich dich, was du denn lieber hättest, mein Freund Lukas. Ja. Jetzt, gut, jetzt, ja. Jetzt schraub ich, der hier immer einbremst, schraub ich das Ding nochmal hoch. Sehr gut, du hast mich locken können, mein Lieber.
Gefällt mir, ja. Jetzt kommen wir zum Felix der Woche und zu unserem geliebten Panther.
Der Panther. Der springt der im Dreieck.
Der uns vielleicht auch zum Karriereende ein bisschen ein Ei gelegt hat. Ja. Aber ich habe ja dann letzte Woche hier berichtet, es gab einen Medientermin, den er gemacht hat. Er hat da ja vor Kranz Gagora quasi eine Pressekonferenz gegeben, eine virtuelle, wo er auch geredet hat über seine aktuelle Form, über dass er die Saison mit einem Highlight beenden will. Und ja, dann ging es aber nicht wirklich, also er hat sonst nichts anderes zu sagen gehabt. Ja? Er hat nur darüber, also das war's, mehr hat er nicht gesagt. Ja, macht da einen Medientermin. Und wenn ich so etwas ein bisschen Größeres, wie zum Beispiel ein Karriereende vorhätte, dann würde ich ja vielleicht nicht eine Woche davor einen eigenen Medientermin machen und dann eine Woche später aber allen sagen, ah ja, übrigens, was ich letzte Woche vielleicht noch vergessen habe, ich werde zurücktreten, das war's jetzt für mich. Tschüss, Baba. Das hat er dann in Courchevel gemacht, wo er ja durchaus gut verwurzelt ist und connected ist. Ich glaube ja, seine Familie, sein Vater, so irgendwie haben ja dort sehr schöne Häuser stehen, wo man auch übernachten kann. Und dort hat er das dann gemacht und dort hat er das verkündet. Ich kenne mich nicht mehr so ganz aus. Vielleicht melden wir uns nächste Woche wieder und korrigieren uns und sagen, er macht weiter und zwar in allen vier Disziplinen. Ich kenne mich nicht mehr ganz aus bei unserem beliebten Alexis Pointerot, den wir hier auch im Podcast jahrelang begleitet haben. Ganz einfach deswegen, weil er einer der erfolgreichsten auch war. Er hat den Riesenslalom eine gewisse Zeit lang auch dominiert, geprägt, würde ich meinen. Wir haben ihn in allen vier Disziplinen gesehen. Er war früher der absolute Kombinationsking. Der hat da Medaillen geholt bei Weltmeisterschaften, hat da Kugeln geholt, als es noch Kugeln gab für Kombination. Und das dürfte jetzt doch gewesen sein. Er sagt auch, weil eben die letzte Verletzung, die er sich dazugezogen hat, die eine too much war. Er hat, glaube ich, das auf Französisch gesagt oder auf Deutsch und nicht auf Englisch, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen hiermit der Felix der Woche von mir, von meiner Seite geht an den Alexis Pointerot, der zumindest Stand jetzt zurückgetreten sein wird, bald sich verabschiedet beim Saisonfinale. Im Riesenslalom. Genau. Tobias, Worte zum Panther oder deinen Felix der Woche hätte ich auch noch gern.
Ja, also ich fand es schon wild. Sorry, dass wir da jetzt letzte Woche, ich habe es ja da angestoßen, habe gesagt, oi, der Panther macht weiter und ja, gut, aber damit, ja, konnte man nicht rechnen, hat uns nochmal schön an der Nase herumgeführt, Nils Hintermann, heimlich still und leise, den Krebs besiegt, ganz tolle, ganz große, bemerkenswerte Geschichte, zurückgekommen und jetzt gesagt, nein, es reicht. Und ja, er sagt ihm, er hat natürlich das Leben nochmal ganz anders wertgeschätzt und ganz anders bewertet, als es sowieso, ja, da fährt immer so ein Risiko mit, was wir auch erlebt haben. Und er sagt dann, hey, nee, es ist mir viel zu viel wert und ich gehe dieses Risiko nicht mehr ein. Und ging alles so ein bisschen unter irgendwie. Auch Adrian Theo, das war so die große Nummer. Ja. Und er hat dann so en passant in einem Interview nebenbei gesagt, ja, nee. ich mache nicht mehr weiter. Und da kriegt er jetzt nochmal ein Abschiedsgeschenk mit auf den Weg. Und ja.
Ja.
Was hältst du von der Vince von Bel Air? Als, das kommt mir jetzt gerade so als Künstlername für den Eurovision Song Contest.
Du lässt nicht locker, das gefällt mir. Vielleicht starten wir noch eine Kampagne. Wins for Eurovision.
Ja, genau. Nee, also Nils Hintermann, großartige Geschichte. Also, was heißt großartige Geschichte? Aber ihr wisst und du weißt, wie ich es meine. Nur Respekt für ihn und für das, was er geschafft hat. Viel mehr als andere, was andere geschafft haben, die viel mehr Erfolge eingefahren haben. Und er war ja auch wirklich ein granatenguter Skifahrer. Also darf man ja auch nicht vergessen. Der hat auch prominente Rennen gewonnen und na, alles Gute. Ja, und in diesem Fall wirklich alles, alles Gute.
Voll. Die ORF-Kommentatoren waren recht erstaunt, dass er da nicht an den Start gegangen ist, haben sich nicht auskannt, haben bei den Schweizern nachgefragt, die haben sich auch nicht ausgekannt, warum startet dann Nils Hintermann nicht. Und dann, ja, die Art und Weise, wie er es dann gemacht hat, war schon auch sehr sympathisch irgendwie, ja. Hat dann ganz offen gesagt, na, hat sie überhaupt nicht mehr richtig angefühlt, da zu starten, ja, das und hat dann über seine Panikattacken auch gesprochen. Also ja, ist ja auch nicht selbstverständlich, vor allem nicht in diesem hin und wieder bis heute Testosteron gesteuerten, vor allem Speed-Weltcup bei den Männern, ja, da, wo es dann immer um Heroen geht und so und diese Heldengeschichten, die da doch, da wird dick aufgetragen, gern, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ja, war bemerkenswert, wie offen er da drüber geredet hat. Hat mir gefallen.
Es war das stilvollere Karriereende.
Ja, genau. Ja,
um die Brücke von meinem Felix zu deinem zu schlagen.
Ja, sehr gut. Ja. Genau, ja, wir gehen ins Finale. Die Speedrennen sind in Quittfell, am Samstag die Abfahrten, am Sonntag die Super-Gs. Und dann geht es nochmal, zumindest für die Emma. Naja gut, der Odermatt muss das auch machen, ins 5,5 Stunden entfernte Hafiel. Dienstag, Mittwoch, also unter der Woche, haben wir dann die absolute endgültige Entscheidung, die wir uns alle so sehr wünschen, dass es bis zum, it all comes down to this, bis zum letzten Tor am liebsten, dass es da zur Entscheidung kommt. Zum Riesenslalom bei den Frauen eben am Mittwoch. Slalom die Männer am Mittwoch, am Dienstag genau umgekehrt. Genau, wir werden uns das anschauen und wir werden uns dann noch einmal mit einer Folge zu diesem Weltcup-Finale bei euch melden. Und dann werden wir auch eine Awardshow nochmal machen zum Ende dieser Saison. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Woche oder verlängerte Woche. Viel Spaß mit dem Weltcup-Finale und wir hören uns dann Ende der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Servus.